Unterwegs, beziehungsweise, ja, bist du bereit? Also wenn du das Lied gerade von Herzen gesungen hast, bist du sehr bereit? Oder war es nur die Melodie, die dir gefallen hat? Es wird einmal gesagt, dass das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert, man könnte auch sagen wie ein Skalpell, und das ist keine schöne Vorstellung, so ein Skalpell, ja, also ein Skalpell ist ja das Messer eines Chirurgen, aber ich möchte dich trotzdem mal fragen, bist du bereit dazu, dass es heute vielleicht auch ein bisschen wehtut und dass das Ganze aber unser wunderbarer himmlischer Arzt ist, der uns heilen will? Denn du kannst ja das Wort Gottes so hören, dass du all das nimmst, was dich bestätigt, was dir gut tut. Darfst du auch gern das nehmen, was dir gut tut, aber das Wort Gottes hat auch manchmal die Aufgabe, uns auf Mängel hinzuweisen, auf Versagen, auf Schwächen. Und wenn wir dann sagen, okay, du bist ein wunderbarer Arzt und es gibt auch noch Dinge bei mir, die sich verbessern können oder die Heilung brauchen, dann ist das eigentlich eine sehr gute Einstellung für eine Predigt. Dann kannst du besser nach Hause gehen, als du gekommen bist. Das ist möglich, weil jetzt wird der Herr zu dir sprechen. Also auf jeden Fall wird jetzt der Herr Buck zu dir sprechen. Aber das ist immer unser Gebet und es ist immer mein Wunsch, dass auch der Herr Jesus spricht. So, ich werde mich bemühen, wie immer, möglichst wenig das zu verdunkeln, was der Herr Jesus sagt und was der Herr Jesus will. Es wird aber leider passieren, weil ich ein Mensch bin mit Schwächen und Mängeln und da doch manchmal noch im Wege bin. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott sein Wort so sehr liebt und uns so sehr liebt, mich eingeschlossen, dass er heute einiges zu uns reden möchte, was uns angeht und wo er uns auch verändern möchte. Du hast das in dem Lied gerade gesungen, die Frage, wie ernsthaft das war. Aber Herr, hier bin ich, mach, was du willst. Und das würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich und wenn du irgendwie einen Fortschritt heute machen kannst im Bereich von Beziehungen, denn das ist ja das Ziel. Ich habe Gott gesucht, ich habe gebetet, ich habe überlegt, beziehungsweise Predigtreihe über Beziehung, also die Bibel ist voll von diesem Thema. Man könnte eigentlich sagen, die Beziehung zu Gott und dann die Beziehung zum Nächsten. Also das ist ja eigentlich die Bibel, mal ganz platt gesagt. Und deswegen gibt es so viel. Und da ich Tiefgang liebe, habe ich gedacht, ich fange mal an bei der Predigt von Jesus, die er so quasi wie so eine Regierungserklärung gehalten hat, die Bergpredigt. Und da habe ich zwei wunderbare Texte gefunden, den einen betrachten wir heute, den anderen wahrscheinlich nächste Woche, wo er über Beziehung spricht. Und wir nehmen jetzt Matthäus 5, Kapitel 5, die Verse 21 bis 26. Und die Predigt heißt, du sollst nicht töten, weil das ist hier die zentrale Aussage. Und du sollst nicht töten, das hört sich ja erstmal super an, weil dann wirst du wahrscheinlich auf deinem Stuhl sitzen und denken, wunderbar, hat Jesus gesagt, habe ich nicht gemacht, alles gut. Aber wer ein bisschen die Bergpredigt kennt, weiß, dass Jesus hier ziemlich in die Tiefe geht und das wollen wir auch mal an uns heranlassen. Matthäus 5, ab Vers 21. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, schon der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch auf einmal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer, nächste Folie, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm, erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Einigt euch rasch mit eurem Gegner, bevor es zu spät ist und ihr vor Gericht gestellt, einem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen werdet. Ich versichere euch, ihr kommt erst wieder frei, wenn ihr eure Schuld bis auf den letzten Cent bezahlt habt. Neues Leben Bibel, eine etwas modernere Übersetzung. Habe da lang gegrübelt, welche ich nehmen soll. Alles hat Stärken und Schwächen. Ich habe jetzt mal die ausgewählt. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt hier zum Ersten erstmal, ihr Lieben, ihr seid so gelehrt worden, auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, und das hat sich so eingebürgert bei euch, du sollst nicht töten, da denkt ihr an Mord, und das ist auf jeden Fall nicht falsch, aber der Plan Gottes ist eigentlich noch ein anderer, der geht eigentlich viel tiefer. Er sagt eigentlich hier in dieser Rede, wenn ihr das einfach nur dahin schiebt, und das haben eben die Leute damals gemacht, und ich denke, das tun wir vielleicht auch manchmal, weil das unserer alten Natur einfach sehr gut in den Kram passt, dass wenn wir sagen, es geht hier um Mord, ja, dann kommen ja doch die allermeisten ganz gut dabei raus. Und das war auch so die Haltung der Schriftgelehrten, der Pharisäer, ich möchte mal sagen, so der religiösen Menschen, oder ich möchte mal sagen, der bequem alten Natur des Menschen, mit der wir auch alle immer noch zu tun haben, dann, wir wollen ja Gottes Wort halten, und wenn wir dann das mal so deuten können, okay, es geht um Mord, ja, dann kommen doch die allermeisten dabei ganz gut weg. Dann hören wir Gottes Wort, wir sagen, ja genau, und das halte ich auch ein, ich bin doch ein guter Mensch. Jesus macht eigentlich in dieser ganzen Rede klar, dass es Gott um mehr geht, als nur um den Bereich der körperlichen Unversehrtheit. Ja, Jesus geht ja jetzt dann weiter in dieser Rede und kommt auf den Bereich der Gedanken und der Worte. Also im Grunde genommen ist Jesus ja gekommen, um wiederherzustellen, was ursprünglich war. Und ursprünglich war der Garten Eden, ursprünglich war das Paradies, ursprünglich war es ein Leben von Gott mit den Menschen und den Menschen untereinander, das geprägt war von Liebe und von Annahme, von wertvollen Gedanken, von wertschätzenden Gedanken, von einander dienen, den anderen höher achten. Also so, wie es einfach perfekt und schön war. Und Jesus ist gekommen, um das wieder zu betonen. Das hat er auch an anderen Stellen gemacht, in seinen Reden, ja, wo es um Ehescheidung ging, so, da sagt er dann, ja, am Anfang war es nicht so. Am Anfang war es so. So, Jesus bringt also hier die Urgedanken Gottes wieder. Er sagt, hallo, ja, natürlich sollt ihr euch nicht ermorden. Aber bleibt doch bitte mal nicht an dem Punkt stehen, sondern versteht doch mal den Geist der Gebote, auch der 10 Gebote. Versteht doch mal die Gesinnung, die dahinter steht. Versteht doch mal, wenn es euch irgendwie möglich ist, das Herz meines himmlischen Vaters zu spüren, zu erleben, zu erfahren. Und das ist mein Plan, euch da wieder hinzubringen. Und somit ist diese Rede, die er hier hält, wirklich wie ein Skalpell. Also das ist sein Plan. Und die Frage ist natürlich immer, inwieweit lassen wir das zu? Inwieweit lassen wir das hier so auf uns wirken? Die Pharisäer waren ja gut und die Schriftgelehrten. Also ich will sie jetzt hier gar nicht runterwirtschaften, sondern ich habe mal gelernt, nimm die Leute mal als einen Spiegel für dich selbst, ja? Nimm die mal als einen Spiegel für deine eigene Seele, für deine eigenen Einstellungen, dann hast du viel mehr davon, als wenn du als geisterfüllter Christ sagst, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Ja? Also mit dieser Haltung verpassen wir leider auch wieder eine Menge von dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Ja? Denn ich bin mir sicher, wenn ich mal so gucke, ja, nee, Jesus sehe ich nicht. Aber in euch, also ich behaupte einfach mal, wir können alle noch was lernen. Und wir sind alle noch nicht fertig. Wir sind alle noch nicht vollkommen. Und im Bereich von Beziehungen können wir bestimmt alle noch was lernen. Also ich bin dabei. Ich habe noch eine Menge zu lernen. Meine Frau hat Amen gesagt. Ich habe sie dich jetzt nicht gefragt, aber ich werfe das mal so kurz rein. Ja? Weil manchmal wirkt das ja so, boah, der Prediger da vorne und der hat ja die tollen Worte und boah, das ist bestimmt so ein heiliger Mann. Also manche denken das vielleicht von mir. Andere kennen mich, die wissen, dass es nicht so ist. Und Maria und ich haben auch unsere Kämpfe in unserer Ehe. Wir hatten gestern so einen stacheligen Tag. Versteht ihr das? So, wir waren ein bisschen wie so zwei Kakteen zueinander, ja? Irgendwie immer so Sticheleien, so, ne? Und abends, als wir noch zusammen gebetet haben, wurde uns das irgendwie klar. Und was ich an Maria so liebe ist, sie hat das vor Gott einfach auch so ausgebreitet und wir haben dann so ein bisschen darüber lachen müssen und wir haben das Gott gegeben, Herr, hilf uns, ja? So, wir sind auf dem Weg. Und wenn es um Beziehungen geht, dann wäre das so schön, wenn wir diese Einstellung haben, dass wir nicht nur denken, ja, gut, dass mein Bruder gerade hier ist, der hat noch viel zu lernen. Nein, nein, sondern dass du auch mal vielleicht auf dich selber zeigst und sagst, okay, kann ich denn hier heute vielleicht was mitnehmen, um mich weiterzuentwickeln in das, was Gott eigentlich vorhat? Jesus ist gekommen und er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. So, sein ganzes Streben ist, dass wir hineinkommen in das Ursprüngliche, in das Vollkommene, in das Heilige, in das auch Schöne, in das Fröhliche, in das, wie Gott der Vater eben ist. Also auf jeden Fall hat Jesus hier nochmal betont, es geht hier nicht nur um Mord. Du sollst nicht töten. Wir haben den schönen Begriff, wenn Blicke töten könnten. Und dieser Satz, so diese Phrase in unserer Sprache, wenn Blicke töten können, zeigt uns ja schon, du kannst ja in Beziehung mit Menschen sein und du kannst so viel Verachtung oder Hass schon alleine mit deinen Blicken ausstreuen, dass das andere dazu bringt, dass man sagt, boah, das tut ja weh. Ja, das tut ja weh, diese Ablehnung, das tut ja weh. Und das kennen wir alle mehr oder weniger, weil diese Welt so kaputt ist. Das passiert überall. Überall, am Arbeitsplatz und bei den Nachbarn, in der Gemeinde natürlich nicht, weil wir sind ja hier die Heiligen. Ja, wir sind die Heiligen, das stimmt, aber wir sind auch noch am Weg. Ich musste das auch lernen, jeder muss das lernen. Ich war frisch Christ mit 18 Jahren, ich kam in die Gemeinde und habe gedacht, wow. Und es war wirklich mehr Liebe da, als ich an anderen Orten gesehen und gespürt habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, hier ist mehr Liebe, aber hier ist auch noch viel zu lernen. Wir sind doch auch noch Menschen auf dem Weg. Und deswegen ist das Wort Gottes ja auch für uns und wir stellen uns dem. Also, es geht mehr darum, als dass ich nur Mord vermeide oder dass es nur ums Körperliche geht. Es geht viel tiefer. Es wird dann ja von ihm gesagt, wenn du zu jemandem sagst, du Dummkopf, du Recker, du Gottloser. So, und jetzt gibt es da so Abstufungen, auf die will ich heute gar nicht so sehr reingehen. Aber was Jesus hier eigentlich, den Weg, den er beschreitet hier, ist, also zum einen geht es nicht nur um körperliche Gewalt, es geht auch um andere Formen von Gewalt, auch verbale Gewalt und Verachtung von Menschen und hinterm Rücken reden und was alles so geht. Also es geht um unsere Worte und die Ursache unserer Worte, was wir über andere Menschen sagen oder was wir anderen an den Kopf werfen, die Ursache dessen liegt in unseren Gedanken. So, Jesus geht immer an die Wurzel und das liebe ich an Jesus. Da wird nicht einfach so irgendwo hier die 10 Tricks, wie du ein besserer Mensch wirst, sondern Jesus sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Aus dem Herzen kommt das. So, die Politik Jesu finde ich einfach die beste. Und sie ist auch die, die gewinnen wird am Ende. Weil sein Königreich ist da und es wird sichtbar kommen und er ist der König und das ist das Perfekte. So, was Jesus macht, ist, er gibt uns immer Angebote der Herzensveränderung. Und das verändert wirklich. Der Wunsch nach Gerechtigkeit, den wir alle haben. Und manche haben ihn sehr stark, so dass sie sich engagieren und sagen, ich kämpfe für Gerechtigkeit in dieser Welt, die voller Ungerechtigkeit ist. Ich schätze das, ich finde das gut, weil diese Welt ist ungerecht. Aber die Frage ist, wie kommen wir zur Gerechtigkeit? Wie kommen wir dahin, dass Menschen gerecht und fair und vielleicht sogar liebevoll und dienend miteinander umgehen? Wie kommen wir denn dahin? Und das ist eine Frage, die sich die Menschheit schon so lange stellt. Und es gibt immer wieder Versuche. Und wisst ihr was? Es gibt Versuche, die Systeme ändern. Als der Kommunismus zum Beispiel war ein Versuch, mehr Gerechtigkeit zu bringen. Also ich weiß nicht, ob du da jetzt mitgehen kannst, ich will auch nicht zu lange jetzt bei der Politik bleiben, aber der Ansatz war ja nicht schlecht, es gab viel Ungerechtigkeit, die herrschenden Reichen und die vielen Armen unterdrückten und die Arbeiter, die schuften mussten und die wenig Lohn kriegten, das ist ungerecht. So, wie kriegen wir das denn hin? Ja, wir schaffen das Kapital ab, wir machen alle Menschen gleich. Also der Urgedanke war nicht so schlecht, es war der Wunsch, Gerechtigkeit zu schaffen. Das Problem war, dass wenn du versuchst, über ein System Gerechtigkeit zu schaffen, dass es auf Dauer nicht funktioniert. Weil das Problem sind nicht die Systeme, das Problem ist das menschliche Herz. Und deswegen hält Jesus sich auch gar nicht lange mit Systemen auf. Sein Zielpunkt ist ganz oft das menschliche Herz. Sieh dir die Reden Jesu an. Das menschliche Herz braucht Erneuerung, braucht Veränderung. Menschen zu liebevollen, dienstbereiten Menschen zu machen, geht nicht über Systeme. Es gibt eine Menge Menschen, die sich die letzten Jahrzehnte auch Gedanken gemacht haben. Diese ungerechte Welt. Wir müssen was tun und dieser Ansatz ist gut. Und manche haben dann eine Theorie entwickelt, das ist einfach auch total logisch. Die haben sich angeguckt, wer sind die Unterdrückten und wer sind die Unterdrücker. Und sie haben eine Theorie entwickelt, Critical Theory, oder gibt andere Begriffe dazu. Ich will es nur ganz kurz streifen, um den Kontrast zu bilden zu dem, was Jesus hier macht in der Bergpredigt. In dieser Theorie, die auch gelehrt wird an den Universitäten, heißt es, wir gucken uns mal an, wer unterdrückt wird. Wer wird unterdrückt? Die Schwarzen werden unterdrückt. Von wem? Von den Weißen. Die Frauen werden unterdrückt von den Männern. Die Homosexuellen werden unterdrückt von den Heterosexuellen. Die Ureinwohner werden unterdrückt von den Kolonialisten. Also immer haben wir hier irgendwelche Systeme und da gibt es die, die die Power haben und die unterdrücken die anderen. Also, wie können wir das ändern? Ja, ist doch ganz einfach. Wir haben die Guten und wir haben die Bösen. Wir haben die Unterdrücker und wir haben die Unterdrückten. Also müssen wir doch einfach nur das jetzt mal umdrehen. Ist doch ganz einfach. Die Weißen sind die Bösen. Und die Heterosexuellen sind die Bösen. Und die Männer sind die Bösen. Und die anderen sind die Guten. Also ich muss jetzt diesen Exkurs ein bisschen kleiner machen. Wir können gerne beim Kaffee noch diskutieren. Ich hörte das neulich in einem christlichen Podcast und war fasziniert, weil ich auf einmal ein paar Dinge mehr verstanden habe. Warum manches so läuft, wie es läuft. Wo ich denke, das ist ja abstrus. Was ist das eigentlich? Und Jesus hat eine andere Antwort. Er sagt nicht, die Weißen sind gut und die anderen sind schlecht. Gar nicht. Hallo? Es gibt eine ganz andere Botschaft. Jesus sagt, alle sind schlecht. Alle sind Sünder. Und alle sind geliebt vom himmlischen Vater. Und das ist der Weg der Herzensveränderung, wenn wir uns dem stellen. Hallo, ihr alten, weißen Männer, auch noch deutsch, passe ich ja voll rein. Es gibt Hoffnung für dich. Jesus kann dein Herz verändern. Du bist nicht determiniert, ein Böser zu sein. So, das ist die Politik von Jesus. Und das ist die Politik, das ist seine Regierungserklärung, die Bergpredigt, seine Regierungserklärung. Er lädt alle Menschen ein. Hört meine Botschaft, lasst es wirken auf euch. Erlaubt mir das Skalpell mal anzulegen an eure Hartherzigkeit, an eure mangelnde Dienstbereitschaft, an euren Hass auf andere Menschen, auf eure Unversöhnlichkeit, dass ihr andere nicht vergebt und so weiter und so weiter. Und wenn wir das zulassen, werden wir entwickelt und werden zu leben als Bürger seines Königreiches, das offen ist für alle Menschen, Männer und Frauen, Weiße und Schwarze, welche Hautfarben es alle gibt, jung und alt, reich und arm. Hallo, alle sind eingeladen. Wir ändern nicht ein System, wir ändern Herzen. Und das übrigens läuft. Und unser König Jesus kommt wieder. Also das ist das, was am Ende auch gewinnen wird. Das macht mich sehr froh. Und das ist hier die Einladung von Jesus. Die Einladung von Jesus ist, hallo, kannst du mal drüber nachdenken, dass du dich nicht einfach nur zurücklehnst und sagst, ich bin ein guter Mensch, ich habe ja keinen umgebracht, sondern dass du mal bereit bist, auf die Worte von Jesus zu hören, der dir sagt, hallo, es geht nicht nur darum, ob du jemanden umgebracht hast, es geht auch darum, ob du andere per Rufmord umgebracht hast oder ob du über andere hinterm Rücken schlecht redest. Oder ob du andere abwertest mit deinen Gedanken und deinen Worten. Hallo, wow, das geht tief, oder? Hallo, da haben wir alle noch mehr oder weniger mit zu tun. Aber das ist die Politik Jesu. Das ist die Veränderung, die durch Jesus kommt. Halt ihm dein Herz hin und sei offen und ehrlich. Wir werden das Abendmahl feiern. Reflektiere dich selbst und bitte ihn um Vergebung, wo du das falsch gemacht hast. Und dann kommt der Heilige Geist und macht dein Herz neu. Er macht dein Herz liebevoll. Folge Jesus und du wirst zu einem guten Menschen, weil er ist der gute Mensch. Er ist der Vollkommene. Nicht nur in den Worten, auch in den Gedanken. Und das finde ich so gut bei Jesus. Der geht an die Wurzel. Er sagt, achte mal, also du wäschst dir deine Hände wahrscheinlich, vielleicht hast du heute geduscht oder du hast dich irgendwie schon um deinen Körper gekümmert. Er sagt, kümmere dich auch um deine Seele. Kümmere dich um deine Gedankenwelt. Hab da auch ein Hygieneprogramm. Und lass das immer wieder mal durchreinigen. Besonders, und da wird es ja konkret, wenn du mal an andere Menschen denkst, die dich total nerven. Ob das irgendwie Nachbarn sind, Leute am Arbeitsplatz, dein Chef, deine Chefin. Wir leben in so einer Zeit von Empörung und das ist ungerecht und ich werde schlecht behandelt und ich bin ein Opfer. Wenn wir ein bisschen die Kurve kriegen und nicht nur diese Seite sehen, sondern auch mal ein bisschen uns selbst sehen und sagen, Herr, verändere mich. Ich rede ja auch schlecht über andere. Ich verurteile ja auch andere. Ich gehe in die Gemeinde und hoffe, dass ich den nicht sehe oder die. Ist das so? Sei ehrlich zu dir, also du musst mir hier keine Antwort geben. Es geht um dich und den Heiligen Geist. Der möchte, dass er dein Herz verändert. Gott ist das so wichtig, dass er sagt, wenn dir klar ist, dass du jemanden verletzt hast, dann komm nicht hier hin und sing fromme Lieder. Sondern bitte um Entschuldigung. Diese Stelle, die ja heute auch irgendwie passt und irgendwie auch nicht. Jesus redet ja hier vom Tempel von damals und nicht vom Abendmahl. Aber irgendwie natürlich kommt die uns auch in Sinn. Wenn du also zum Altar kommst, also wir kommen gleich nicht zum Altar, aber wir werden das Abendmahl miteinander feiern. Und dann merkst du, boah, ich habe meine Schwester oder meinen Bruder echt verletzt. Ich habe dem echt wehgetan. Ich habe nicht gegrüßt, obwohl er mich gerade begrüßen wollte. Er hat mich um Hilfe gebeten, ich habe ihn einfach ignoriert. Und was es auch gewesen ist, wenn dir das deutlich wird, dann sagt Gott, so sehr ich deine Anbetung liebe, mit diesem Herzenszustand möchte ich, dass du erstmal die Beziehung klärst. Was machst du hier mit heiligen Händen erhoben und mit einem steinharten, harten Herzen? Gegen deinen Bruder, gegen deine Schwester. Was soll das? Ich liebe dich und ich liebe aber auch deinen Bruder. Ich liebe auch deine Schwester. Ich liebe euch alle. Ihr seid meine Familie. Ja, aber wenn du wusstest, Herr, ach, sorry, ja, weißt du natürlich. Er sagt, versöhne dich. Klär das. Es heißt übrigens nicht, wenn du weißt, da hat jemand etwas gegen dich, das heißt nicht, also manchmal haben ja Leute was gegen uns, aber das hat nicht damit zu tun, dass wir ihnen was angetan haben. Ja? Ich habe das früher mal so verstanden, ich dachte immer, boah, wenn irgendeiner noch irgendwie sauer auf mich ist, muss ich das erst alles klären. Du musst das klären, wo du Verantwortung hast, ja, das sollst du tun. Das sollst du tun. Aber was hätte denn Jesus machen sollen, wenn er das selber so auf sich angewandt hätte? Wenn ich weiß, da ist noch einer gegen mich, muss ich das erst klären. Er hatte ziemlich viele, die gegen ihn waren. Also es geht um diesen Punkt. Gibt es etwas, wo der Heilige Geist dir sagt, hör mal, du hast eine Person, die zum Beispiel heute hier im Raum ist und du hast diese Person verletzt, dann klär das, bevor du gleich das Abendmahl nimmst. Das ist, was hier gemeint ist. Aber dann bitte tu es auch, weil die Anbetung wird nicht viel ankommen, wenn du mit einem harten Herzen gegenüber anderen hier bist und dann aber sehr heilig im Lobpreis stehst. Gott sieht dein Herz. Er möchte, dass du Beziehung klärst, beziehungsweise unsere Predigtreihe. Und der Heilige Geist macht das wunderbar. Du musst jetzt auch nicht hinabtauchen in die tiefsten Tiefen deines Unbewussten. Ist da noch irgendwo was? Nein, der Heilige Geist macht dir das schon klar. Und dann wäre das doch wunderbar, wenn es wirklich auch Entschuldigungen, also Bitte um Vergebung gibt und auch Vergebung stattfindet. Und das ist die Kraft des Volkes Gottes. Das ist die Kraft vom Königreich Gottes. Die Liebe untereinander. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist unser Programm. Das ist die Regierungserklärung von Jesus. alles, was in die Richtung geht, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der oder die. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie... Naja, ich will es gar nicht weiter ausmalen. Aber für mich ist das manchmal so etwas, wo mir Dinge deutlich werden. Wo ich mich überhebe, wo ich überheblich bin, wo ich mich geistlicher fühle als andere, besser fühle als andere. Wisst ihr, Gott legt ja da einen ganz anderen Maßstab an. Wir sind ja da so schwach, sowas zu beurteilen. Wie beurteilst du das denn? Kennst du eigentlich die Herkunftsfamilie, wo die Person aufgewachsen ist? Kennst du das? Weißt du, was die Person gelernt hat und mitbekommen hat zu Hause? Und was hast du vielleicht mitbekommen in einem vielleicht guten christlichen Elternhaus? Hallo? Ist es dann nicht völlig normal, dass du irgendwo beziehungsfähiger und liebesfähiger bist, hoffentlich, als andere, die einen ganz schweren Start hatten? Und das hast du dir doch nicht ausgesucht, wo du geboren wurdest und wie du aufgewachsen bist. Und Gott wird seinen Maßstab anlegen und es wird total gerecht sein. Ja, er beurteilt das ganz gerecht. Und ich glaube, das wird dann im Himmel irgendwo nochmal ganz spannend aussehen. Also in dem neuen Königreich, was ja, wenn Jesus sichtbar kommt, wird es ja ein neues Königreich geben. Es wird auch Mitarbeiter und Leiter geben. Da gibt es so Ämter auch und sowas alles. Es gibt so Andeutungen von Jesus dazu. Und ich glaube, wir werden es total wundern, wie das aufgeteilt wird. Weil das Allerwichtigste wird die Liebesfähigkeit sein. Das Allerwichtigste wird das sein. Ja, nicht, ob du Doktor bist oder andere Dinge, die wir oft anlegen als Maßstab. Das wird ganz anders aussehen. Ich war so berührt bei der Beerdigung jetzt am Freitag, weil ich die Helga ja auch persönlich ein bisschen kennengelernt habe. Und ich habe jetzt auch durch die Vorbereitung auf die Beerdigung aus ihrem Leben gehört, diese Frau hat wirklich viel gelitten. Die hat viel gelitten. Ich will das gar nicht ausmalen jetzt hier. Aber diese Frau, die so viel gelitten hat, sie hat nicht nur gelitten, sie hatte auch sehr schöne Elemente in ihrem Leben. Aber sie hat Menschen verloren. Sie hat in einem Monat 3 Angehörige verloren. Sie hat ihr erstes Kind verloren, kurz nach der Geburt. Und so weiter und so weiter. Und wer Helga kannte, wusste, eine solch demütige Frau, so eine zufriedene Frau in Gott, so eine dankbare Frau, so eine Frau von Anbetung und Lobpreis, dass ich mich manchmal frage, wow, das ist ja unfassbar. Ein Mensch, der so viel gelitten hat, ist so... Da hast du so viel Jesus durchschimmern sehen. Und dann haben wir manchmal Menschen, die haben wenig gelitten. Aber ich weiß, das kann man schwer vergleichen, aber die haben bei weitem nicht das erlebt. Und sie sind undankbar und nörgelig und was nicht alles. Empören sich über alles. Ich werde ungerecht behandelt. Ja, willkommen im Club, wir sind Menschen, wir werden ungerecht behandelt, weil diese Welt ungerecht ist. Das heißt nicht, dass wir nicht da und dort aufstehen sollen gegen die Ungerechtigkeit, habe ich nicht gesagt. Nur es passieren Verletzungen, weil wir Menschen sind und eine kaputte Welt hier ist. Und man kann etwas entwickeln von Dankbarkeit und Lobpreis und Anbetung gegenüber Gott, wenn man einfach das lebt, was Jesus predigt. Ich habe hier noch einen Punkt in unserem Text und da heißt es ja, geh rasch. Vielleicht nochmal die letzte Folie nochmal, also nicht die letzte von der ganzen Präsentation, sondern die letzte Bibelstelle hier nochmal, bitte. Genau, einigt euch rasch mit eurem Gegner, bevor es zu spät ist und ihr vor Gericht gestellt werdet. Es ist eine interessante Aussage hier, die ich nicht nur auf einer Ebene verstehen will, vor allen Dingen auf der zweiten Ebene wird sie mir sehr deutlich und klar. Die ganze Bergpredigt hält Jesus angesichts der Heiligkeit Gottes und der Gegenwart Gottes. Also es zieht sich durch die ganze Bergpredigt. Und hier diese Dimension mag ja für zwischenmenschliche Beziehungen auch stimmen. Aber mir ist bei der Vorbereitung so klar geworden, es geht hier auch um die göttliche Dimension. Gott ist der Richter. Gott ist der Richter. Gott ist nicht der alte Mann mit dem langen Bart im Schaukelstuhl, der sagt, wird schon alles, ist alles nicht so schlimm. ein Bild, das viele von Gott im Kopf haben. Aber es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was die Bibel sagt oder auch was Jesus gepredigt hat. Gott ist heilig. Gott ist gerecht. Gott kann nicht mit Sünde sich zusammentun. Es ist unmöglich, weil er heilig ist. Gott beurteilt vollkommen neutral, göttlich, fair, alles, was die Menschen tun. Und er wird es bestrafen. Gott wird das Böse bestrafen. Er wird die bösen Gedanken, die bösen Handlungen bestrafen. Das ist Evangelium übrigens. Das ist nicht Altes Testament. Das hat Jesus gepredigt. Wir haben mitten in unserem Text ist die Rede von dem Feuer der Hölle. Das ist nicht eine Metapher für irgendwas, na, wenn es mal schlimm ist oder so, sondern es gibt am Ende eine Scheidung der Menschheit. Es gibt Menschen, die gehen in den Himmel, die werden mit Gott verbunden sein, ewig. Und es gibt Menschen, die werden von ewig von Gott getrennt sein. Das nennen wir oft Hölle. Das Wort ist ein bisschen unscharf, aber da gehe ich jetzt nicht tiefer rein. Warum wird das so sein? Ja, weil Gott es liebt, Menschen in die Hölle zu werfen. Nein, 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 nein. Menschen sind schon auf dem Weg zur Hölle. Das ist übrigens die Standardeinstellung des Menschen. Auf dem Weg zur Hölle. Verloren. Getrennt von Gott. Das ist so, ist der Mensch. Deswegen ist das Evangelium, ihr seid eingeladen, auf den anderen Weg zu kommen. Ihr seid eingeladen, dass eure Schuld vergeben wird und dass ihr auf den richtigen Weg kommt, auf den Weg zum Himmel. So, Gott wirft nicht Menschen in die Hölle, Menschen sind schon dort, in der Trennung von Gott. Und Jesus sagt, hallo, ich lade euch ein. Weil wir alle Sünder sind, brauchen wir erstmal Vergebung unserer Schuld. Und wenn wir die haben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann sind wir gerettet. Und dann feiern wir eine Helga, die jetzt da oben ankommt. Diese Stelle sagt mir hier auch, oh, bleib nochmal bei der Stelle. Diese Stelle sagt mir, weil ich habe ein bisschen überlegt, sei schnell, einigt euch rasch, wenn ihr auf dem Wege seid. Ich verstehe es so, wenn wir jetzt die Dimension mit dem Gericht Gottes nehmen, dann verstehe ich das so. Wenn dir deutlich wird, dass du Schuld hast und dass du Vergebung brauchst, vor dem letzten Richter, den es gibt, nämlich Gott. Und wenn du diesen Gedanken hast, wenn du das spürst in deinem Herzen, wenn du weißt, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe gesündigt, ich habe vor Gott gesündigt, ich habe nicht so gelebt, wie es Gott gefällt. Wenn dir das deutlich wird, ich sage dir herzlichen Glückwunsch. Es ist mit das größte Geschenk, was einem Menschen passieren kann. Ich meine das genauso, wie ich sage. Das nennt man Sündenerkenntnis und Selbsterkenntnis. Es gibt so viele Menschen, die denken, ich bin gut. Die anderen müssen es noch lernen oder müssen die Systeme ändern. Nein, wir brauchen Vergebung. Und da ist ein Richter. Den kannst du auch nicht bestechen, da kannst du auch nicht vor irgendein Verfassungsgericht gehen. Hallo, das ist irgendwie nicht fair oder so. Ich mache nochmal Berufung. Nein, wir haben einen Schöpfer und er ist auch der Richter und er wird uns beurteilen. Gemäß unseren Gedanken, unseren Worten, unseren Taten. Und wenn du da noch sagst, ja okay, ich habe immer alles richtig gemacht, okay, dann. Aber wenn du nur schon die Ahnung hast, hallo, nein, ich habe gesündigt. Und dir wird das deutlich, dann ist das ein Riesengeschenk, dann wirkt der Heilige Geist an dir. Dann bitte Gott um Vergebung. Und dann tu das schnell. Warum? Weil die Sache wieder in Vergessenheit geraten kann. Und deine alte Natur will das auch. Und unser Widersacher, der Teufel, will das auch. Wird ganz schnell was drüber gestreut, anderes drüber gestreut. Naja, komm, ja, also so schlimm bin ich nicht. Ich bin doch ein guter Mensch. Ich werde in den Himmel kommen, ich bin doch ein guter Mensch. Ich habe doch keinen umgebracht. Hab doch, du sollst nicht töten, habe ich doch eingehalten. Nein, nein, nein. Jesus bringt uns zurück zu dem Ursprünglichen. Und deswegen, wenn du deinen Gedanken der Sündenüberführung hast, dann nimm das ernst in diesem Moment und sag, danke Geist Gottes für dein Wirken, vergib mir meine Schuld. Mach das schnell, das verstehe ich hier. So verstehe ich diese Bibelstelle. dann hast du etwas sehr, sehr Kostbares, eine Selbsterkenntnis, eine richtige Einstellung. Ich bin ein Mensch, ich bin unvollkommen. Gott ist Gott, er ist vollkommen. Ich bitte ihn um Vergebung. Und Jesus predigt das alles so hart und so deutlich, weil er selbst die Antwort gegeben hat. Weil er selbst bis zum letzten Cent die Schuld schon bezahlt hat, die wir nie bezahlen könnten. Wir könnten das nicht abbezahlen. Dass wir Menschen verletzt haben, denken wir, na, ist nicht so schlimm, andere tun das auch an mir. Ja, aber der Maßstab ist nicht zwischen den Menschen, der Maßstab ist angesichts des Heiligen Gottes. Angesichts des Heiligen Gottes, darum geht's. Und dann sagen wir, Herr, vergib mir. Und ja, ich versöhne mich schnell. Ich gehe jetzt gleich nochmal zu Schwester so und so, zu Bruder so und so und sage, es tut mir leid. Ich war echt nicht nett zu dir. Ich habe dir echt die kalte Schulter gezeigt. Ich wollte dir nicht vergeben oder was auch immer. Und dann leben wir das, was Gott sich wünscht. Die Gemeinde Jesu, das Königreich Gottes, eine nicht vom System her zu verändernde Menschheit, sondern vom Herzen her veränderte Menschheit. Das ist das, was Jesus im Herzen hat, dass wir lernen, tiefere Beziehungen zu leben und Gott für immer dankbar sein werden, dass er uns vergeben hat und auch, dass er anderen vergeben hat und dass wir miteinander leben können. Manchmal wie stachelige Kakteen und natürlich an manchen Tagen auch einfach mal nur herzlich und romantisch miteinander. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, den Anspruch, den du hier uns vor Augen gestellt hast, der ist total hoch. Und ich muss zugeben, dass ich diese Latte schon oft gerissen habe. Durch meine Gedanken auf jeden Fall. Manchmal durch meine Worte und manchmal auch durch mein Handeln. Jesus, diesen hohen Anspruch predigst du, weil du selber bist, der den letzten Cent bezahlt für diese Schuld. Und du predigst ihn, weil du am Werk bist, uns zu verwandeln. Jesus, danke, dass wir dir nachfolgen dürfen und von dir lernen dürfen und uns weiterentwickeln dürfen, auch gerade im Bereich der Beziehungen. Ich bitte um deinen Segen für die Ehen, wo es gerade stürmisch ist und verhärtete Herzen sind. Ich bitte dich um die Beziehung zwischen Kindern und Eltern, wo es Verhärtungen gibt. Ich bitte dich für unsere ganze Gemeinde. Du hast diese Röntgenaugen, du weißt es ganz genau. Wer mit wem nicht reden will, wer wem aus dem Wege geht. Und ich lade dich so ein, Geist Gottes, komm, tu dein Werk. Führe uns in diese Demut, in diese Versöhnungsbereitschaft, Vergebungsbereitschaft. Aber auch aktiv in Hilfsbereitschaft, einander helfen und unterstützen. Mach uns zu einem Ort, wo du wirklich wohnst und wo Menschen hinzukommen, die das mit uns lernen und mit uns auf den Weg kommen. Wir danken dir für dein Werk, Geist Gottes. Und wir brauchen es dringend. So wirke an uns auch jetzt im weiteren Verlauf des Gottesdienstes. Amen.